Gelobt sei der Name des Herrn. Wie schön es heute Abend ist, gemeinsam mit euch hier zu sein und auch für mich nach dieser etwas längeren sozusagen Sommerpause. So, das Kabel sitzt jetzt richtig. Freut es mich sehr, wieder gemeinsam hier zu sein. Wisst ihr was? Es war eigentlich keine Sommerpause. Es war eigentlich eine Zeit, in der wir persönlich vielleicht mehr Ruhe vom Alltag gehabt haben, Gott suchen konnten. Und für die, die hier waren, war jeden Donnerstag Gebet hier oben. Es war eine wunderbare Zeit, ich konnte auch bei einigen dabei sein. Und wir haben uns gefreut, dass wir Kraft tanken konnten, dass wir Gott suchen konnten, dass wir vielleicht neue Entscheidungen treffen konnten. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass wir heute hier sein können, so viele, so zahlreich. Und ich bete, dass der Herr uns Gnade schenkt. Wien hat das sehr gut gesagt, ihr mögt euch wie zu Hause fühlen. Ich hoffe nicht, dass jemand denkt, dass er die Schuhe ausziehen kann und sich hinlegt, ja, und die Fernbedienung nimmt und versucht, vielleicht umzuschalten. Sondern bleibt hier mit uns und versuchen wir geistlich unser Herz zu öffnen und uns wohl zu fühlen. Ich möchte euch einladen, noch einmal aufzustehen und ich möchte ein Wort lesen, das wir heute Abend als Grundlage dient. Und zwar Johannes Evangelium Kapitel 3, wir lesen die Verse 22 bis Vers 30. Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 22 bis Vers 30. Ich lese aus der Schlachter 2000 Übersetzung. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Enon, nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordans, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft. Und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm her gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Amen. Vater, ich danke dir heute Abend, dass wir hier versammelt sein können. Ich lobe dich für die wunderbaren Lieder, die wir erheben konnten zu dir, für die Gebete füreinander. Du bist ein Gott, der uns hört, der uns sieht. Du bist so heilig und so vollkommen, Herr, dass nichts und niemand vor dir stehen darf und kann. Aber durch das Blut deines Sohnes gibst du uns die Gnade, in deine Gegenwart zu kommen. Ich bitte dich heute Abend, Herr, reinige jedes Herz, das hier ist. Bring Ruhe in jeden Verstand, das vielleicht keine Ruhe findet, Herr. Lass eine Gottesfurcht unser Herz umfassen, Herr, damit wir dir Raum machen, dein Wort ernst nehmen, uns von dir bearbeiten lassen. Herr Jesus, wir möchten dich heute Abend sehen, dass du etwas bewirkst, dass du etwas veränderst. Und ich fange mit mir an. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche deine Ordnung in meinem Leben, Herr. Bring Ruhe auch heute Abend, Herr, und leite unsere Augen zu dir. Sei unser Leuchtturm heute Abend. Sei unser Lotse heute Abend. Sei unser Freund heute Abend und nimm uns an der Hand. Die dich vielleicht überhaupt noch nicht kennengelernt haben und vielleicht zweifeln, triff sie zum ersten Mal, Herr, und offenbar dich ihnen. Die wandeln und vielleicht straucheln und müde geworden sind, erquicke sie heute Abend, Jesus. Und alle, die heute hier sind, mögen einen Hunger nach dir haben, der uns zum Wachstum bringt. Ich danke dir, Vater, im Namen Jesu. Amen. Ihr könnt euch gerne setzen. Ihr müsst aber nicht. So. Wir fangen ein Thema an, das ich sehr, sehr am Herzen habe und wer im Jugendcamp war, hat ein bisschen zum Thema gehört. Das Thema, was es bedeutet, Christ zu sein und wir sprechen oft in unserem geistlichen Leben oder im spirituellen Leben von einer gewissen Hokuspokus-Theologie. Ja? Dass es einen gewissen Mainstream an Christen gibt, die so irgendwo dahin würsteln im Leben. Die kommen irgendwie zurecht, aber es gibt eine gewisse Chefetage von VIP-Christen. Mensch, die haben es drauf. Wir sind diszipliniert und beten, Gott spricht zu ihnen. Sie lesen die Bibel und Gott spricht zu ihnen. Sie sehen Gott in ihrem Leben wirken. Durch sie finden viele Menschen zu Jesus Christus. Sie finden ihre Berufung. Sie haut mal auf die Nase auf, aber auch wenn sie Blut um den Mund haben, sie können lachen. Und sie gehen voran im Leben. Und wir distanzieren uns und sagen, das ist ein gewisser Hokuspokus. Ja. Aber die Tatsache ist einfach, dass es kein Hokuspokus ist, sondern dass es an uns abhängt, das Christsein ernst zu nehmen. Und nicht nur Sachen zu erwarten, die Gott vielleicht macht, ein paar Menschen erwählt zu machen, sondern das Christsein auch ernst nehmen und sehen, dass es auch mein und dein Teil ist, dazu beizutragen, authentisch und kraftvoll im Glauben zu sein. Wir sind alle hier, weil wir glauben, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz für uns gestorben ist. Er war nicht irgendein Religionslehrer, der gesagt hat, folge mir nach, weil ich bringe dich zur Erleuchtung, komm mit mir mit, weil ich habe etwas herausgefunden, sondern er ist derjenige, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Leiter, er ist der Hirte, der nicht irgendwo sagt, geht irgendwo hinauf und ihr werdet dort irgendwas finden, sondern er ist der Gott, der selber hinunterkam und uns an der Hand nimmt und seine Herde leitet. Wir glauben, dass er für unsere Sünde, für unsere Schuld gestorben ist. Wir glauben, dass jeder Mensch, der zu ihm kommen kann, eine Gottes-Offenbarung bekommen kann, dass Gott existiert. Eine Erneuerung des Lebens bekommen kann. Eine persönliche Beziehung haben kann, die mehr als philosophische oder theologische Beweise sind, haben kann. Das alles macht Gott, aber ich habe einen Part und du hast deinen Part. Und oft kann es sein, dass unser Leben, und Gott ist, wisst ihr was, er ist interessiert an der Gemeinschaft, die wir heute hier haben. Gemeinde ist wichtig. Christsein ist kein Privatbusiness, das jeder zu Hause vor dem Fernseher macht. Es hat mit Gemeinschaft zu tun, es hat mit Versammlung zu tun. Aber Christus ist genauso viel, vielleicht viel mehr an deinen Alltag interessiert. Er will sich einbringen in allen Bereichen deines Lebens. Er will, dass du Licht bist, wie wir gehört haben von Alex, in jedem Bereich deines Lebens bist, überall. Wisst ihr, bis zu einem gewissen Grad ist es ziemlich leicht, routinierter Sonntagschrist zu sein. Wenn wir sogar weitergehen, manche haben sogar drauf zu predigen und nicht zu leben, was sie predigen, obwohl sie gut predigen. Gut zu singen und schön zu lächeln hier vorne, ja. Aber es nicht weiterzubringen als eine schöne Maske, eine schöne Liturgie. Aber die Kraft, die Gott in deinem Leben ausschütten möchte, ist eine Kraft, die dich jeden Tag begleitet. Eine Beziehung bis in jeden Detail hinein deines Lebens. Dort, wo keiner hineinschaut, in den dunklen Ecken, wo du vielleicht selber wegschauen möchtest. Wir schaffen es oft hier, einen ordentlichen Gottesdienst zu haben, ja. Zu singen, jeder weiß, wenn er singt, wenn er beten soll. Es predigen nicht vier Leute gleichzeitig, zu meiner Freude. Ja. Es ist eine gewisse Ordnung, aber oft, wenn wir in unseren Alltag gehen, ist oft Chaos dort. Oft Chaos, oft eine äußerlich schöne Fassade, aber eine innere gähnende Leere oft. Und ich werde euch ein Buch empfehlen und da bringt der Autor ein sehr gutes Beispiel am Anfang. Einmal war in der Zeitung und öfter, dass in Florida auf einmal ein Riesenloch in der Straße war und in diesem Loch wurde der Bus verschlungen und Busstationen und manchmal auch Leute. Einfach von einem Tag auf den anderen ein Riesenloch mitten auf der Straße. Und am letzten und einen Tag vorher sind die Autos gefahren, die Leute gegangen. Was ist passiert? Die Erde war sehr, sehr trocken jenes Jahr. Und das Grundwasser in Florida ist versickert. Dadurch ist auch das Erdreich unter dem Asphalt zusammengezogen. Und es hat sich unter dem Asphalt, der noch stand, weil er hart war, ein Loch gebildet. Mit der Zeit wurde das Loch so groß, auch wenn es unsichtbar war, dass der Asphalt nachlassen musste und zusammengebrochen ist. Und das geschieht oft im Leben von Christen, dass sie äußerlich ein gutes Christsein haben, eine schöne Fassade haben, aber innen eine solche Leere haben, eine solche Unordnung haben, eine solche Dunkelheit, was die Beziehung mit Gott anbelangt, und so ein Chaos. Und wenn es zusammenbricht, ist es eigentlich nur ein Resultat einer Entwicklung, die lange, lange angehalten hat. Deswegen sind wir bei diesem Thema, ordne dein Leben. Weil wir alle in unserem Leben Ordnung bringen müssen. Dass wir Licht in die Dunkelheit bringen müssen. Alltag Licht hineinbringen müssen. Und heute fangen wir diese Serie an, werden sie nicht lange halten, aber wir werden euch auch Lesematerial geben, für die, die wollen, wirklich hier anzupacken, weil ich würde euch gerne allen das Leben ordnen, aber ich muss mich entschuldigen, ich habe mit mir selber genug zu tun. Ihr müsst selber anpacken. Meine Predigt wird euch nicht ändern, wird euch vielleicht ein bisschen motivieren, aber nach einem guten Schlaf heute Nacht werdet ihr alles vergessen haben, wenn ihr nicht wirklich es selber anpackt. Das Leben Christus läuft nicht über den Priester, den Pastor, den Ruben, den Katalin, den Vinicius. Das ist ja super, ne? so ein Drive-Thru-Christian. Du gehst hin, legst das Problem ab, jemand betet für dich, liest Bibel für dich, fastet dich und am Abend ist alles okay. Du musst deinen Weg mit Jesus gehen. Du musst ihn an der Hand packen und ihn mitnehmen. Und ihr müsst ihn mitnehmen, wenn ihr wirklich diese Ordnung haben wollt. Wir fangen heute an und wir gehen heute mal auf den ersten Teil an. Und ich beginne auch mit der Frage, was motiviert dich eigentlich im Leben? Wir wollen vielleicht Ordnung haben, wir wollen vielleicht ein Ziel erreichen, vielleicht auch spirituell, vielleicht auch menschlich, weltlich. Aber bevor wir da mal hingehen, müssen wir sehen, was treibt uns an, was motiviert uns? Weil wenn die Motivation falsch ist, auch wenn das Ziel richtig ist, wirst du einfahren. Wisst ihr, bei Gott ist es so, dass er nicht nur auf das Äußerliche schaut. Er schaut auch auf das Äußerliche. Er schaut auf das Gesamte. Gott will nicht nur, dass du etwas Gutes tust. Er will auch wissen, warum du es tust. Und Jesus hat ein so gewisses Problem gehabt mit Pharisäern, die, oh Mann, die haben so gut und lang gebetet. Das hättest du aufnehmen können und verewigen können, ja. Vielleicht sogar einen Grammy gewinnen mit solchen Gebeten, die da gesungen oft wurden. Ja? Sie haben gefastet, Mensch, wir hätten dann sowas eine Scheibe abschauen können. Sie waren so exakt im Zehnten geben, dass sie sogar von dem Kümmel, der am Balkon wuchs, genau 10% hergaben. Das musste sein. Aber Jesus hat ein Problem, weil sie taten es, damit sie gesehen werden von den Leuten. Damit sie gelobt werden und gerühmt werden. Jesus schaut hinter dem Tun und er fragt, warum tust du es? Was motiviert dich? Heute Abend, wie ich gelesen habe, schauen wir im Leben eines Menschen, der für mich ein Vorbild ist. Er war ein ziemlich wilder Christ, vom Äußerlichen her. Aber innerlich war er voller Ruhe. Er hat lange Haare gehabt. Ich will jetzt nicht die Burschen ermutigen, dass ihr jetzt auch so, wie sie, lange Locken habt. Langen Bart gehabt. Er hat eine ziemlich schräge Diät gehalten, mit Heuschrecken und wilden Honig, der sehr bitter ist übrigens. Er hat ein Kleid aus Kamelhaaren gehabt. Das ist so eine Art Schleifpapier. Ja, es fühlt sich ungefähr so an. Aber er hat innerlich eine Ordnung gehabt und er genau gewusst, was er tut. Er wird geboren durch eine Verheißung von Gott. Und man könnte sagen, dass seine Eltern gestorben sind, als er sehr jung war. Und dann verschwindet er von der Bildfläche in der Wüste. Und auf einmal kommt eine Stimme aus der Wüste und er erfüllt seine Mission, die Gott für ihn vorgehabt hat. 3 Monate lang tauft er, bereitet den Weg vor, ruft die Leute zur Buße, sagt den Juden, dass sie sich taufen lassen sollen, obwohl die Taufe nur für die Heiden waren damals. Er sagt den Juden, wisst ihr was, dass ihr Juden seid und äußerlich geordnet scheint, ist null vor Gott. Ihr müsst Buße tun und euer Inneres ordnen. Nach 3 Monaten, Kopf ab, Mission erledigt. Und wir möchten was von ihm lernen heute Abend. Aber wir möchten uns heute mal einen Unterschied schauen und wenn ich frage, was motiviert dich, dann möchte ich 2 Charaktere gegenüberstellen und wir schauen uns den Johannes genauer dann an. Man kann getrieben sein, ein getriebener Mensch sein oder ein berufener Mensch sein. Und diesen Unterschied gibt es oft unter Christen und den gibt es unter uns. Ein getriebener Mensch, was ist das? Ist ein unersättlicher Jäger nach Anerkennung, nach Erfolg. Ein getriebener Mensch hat nie Zeit. Er ist immer gestresst. Er ist immer überarbeitet. Ihn motiviert der Stress und er definiert sich durch sein Tun. Wenn er Erfolg hat, ist er der happiest Mensch überhaupt. Wenn er Misserfolg hat, verliert er sich selbst. Der getriebene Mensch ist gehetzt, er ist gestresst und er wird von Belohnung, von Applaus, von Erfolg getrieben. Der Weg dazu, die Ethik oder die Integrität, lässt er oft auf die Seite. Es zählt das Ziel. Der Weg ist ihm weniger wichtig. Die Beziehungen auch oft, das Investieren in andere ist weniger wichtig. Wenn er Erfolg hat, geht es ihm gut. Wenn der Erfolg nicht da ist, was sich geplant hat, verliert er sich selbst. Der berufene Mensch, er findet die Kraft fürs Leben von innen heraus. Er hat eine Beziehung zu Gott. Er kennt Jesus ganz persönlich und dadurch, dass er Jesus kennt, weiß er, wer er ist. Er weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Er weiß, dass er eine Beziehung zu Gott hat. Und die äußeren Umstände oder Schläge beeindrucken ihn nicht. Weil er seine Kraft aus seiner Identität, aus seiner Beziehung mit Gott herausnimmt. Und nicht aus dem, was er tut oder was er bekommt. Nichts kann seine Ruhe stören. Und Johannes war so ein Mensch. Aber was definiert einen solchen Menschen und was macht einen solchen Menschen aus? Ich möchte noch einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3, und das ist eigentlich ein sehr, sehr kurzer, aber klarer Text, wie Johannes kommt und dient. Johannes Kapitel 3, Vers 1 beginnend. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst in Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst in Iturea und dem Gebiet von Trachonitis und Lysanias, Vierfürst und Abilene, unter den hohen Priestern Hannas und Kaiaphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Mensch, da kommt ein Mensch in einem perfekt religiösen System, in Menschen, die äußerlich perfekt scheinen, und er schwimmt total gegen den Strom. Da kommt einer aus der Wüste von einem anderen Planeten und bricht total alles, was dort an Harmonie läuft, weil er hat von Gott die Stimme gehört. Er hat eine Zeit in der Wüste gehabt, wo er von Gott gehört hat. Er hat diese innere Ruhe und Ordnung entwickelt und ist gegangen, unbeeindruckt von was außen geschieht. Dass manche ihn gemocht haben, manche nicht gemocht haben, dass Hananias und Kaiaphas ihr Spielchen extern gemacht haben, dass die Römer ihre Probleme geklärt haben und regiert haben, es war ihm wurscht. Er hat sein Mandat gehabt und diese Faktoren haben ihn nicht geändert. Er hat gewusst, wer er ist. Schauen wir uns diese Sachen jetzt an. Und meine Freunde hinten helfen mir, weil ich habe keine Fernbedienung. Sie sind heute meine Mitarbeiter. Was macht einen berufenen Menschen aus? Und ich wünsche sehr, dass wir heute Abend diesen Wunsch entwickeln, auch berufene Menschen zu sein. Erstens, berufene Menschen sind bewusst, dass sie lediglich Verwalter sind. Berufene Menschen sind sich bewusst, dass sie lediglich Verwalter sind. Das ist der erste Gedanke. In Johannes Kapitel 3 mit Vers 26 bis 27 lesen wir. Und sie kamen zu Johannes, das waren die Pharisäer, und sie sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordans, für den du Zeugnis abgelegt hast, also Jesus, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Stell dir das mal vor, du bist dein gesamtes Leben lang in der Wüste und Gott sagte, dass du einen Plan hast. Du liest in Jesaja, dass eine Stimme kommen wird in der Wüste, die den Weg des Herrn vorbereiten wird. Und du weißt, hey, das bin ich. Und du bereitest dich vor und du kommst und die Menschenmassen kommen dir nach. Und du bist dort und du wirkst und du machst eine Aufgabe. Und auf einmal kommt jemand und alle Leute fangen an von dir zu sagen, hey, warte mal. Und sie gehen Jesus nach. Und diese Pharisäer wussten, genau dort zuzustechen, wo die meisten von uns vielleicht nachlassen würden. Und sagen, hey, stört dich das nicht? Schau, die gehen ihm alle nach. Bist du nicht derjenige, der glaubt, dass du vielleicht der Messias bist? Und Johannes sagt, wisst ihr was? Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. In anderen Singen, wisst ihr was, Leute? Was ich tue, ist nicht mein Dienst. Was ich tue, ist nicht meine Aufgabe und mein Verdienst und mein Dienst. Ich bin lediglich ein Verwalter der Dinge, die ich tue in meines Dienstes. Wisst ihr, Johannes hat kein Problem gehabt, als Jesus kam und auf einmal der Dienst auf ihn fokussiert war und alle Leute ihm den Rücken zugekehrt haben, weil er gewusst hat, es ist nicht sein Dienst. Er ist lediglich ein Verwalter dessen, was Gott ihm gegeben hat. Und das hat in ihm Ruhe gelassen, Besonnenheit gegeben. Er ist cool geblieben, in anderen Worten. Der getriebene Mensch besitzt die Dinge seines Lebens. Es ist mein Leben, es sind meine Gaben, es ist meine Erziehung, es ist meine Familie, es ist mein Job, es ist mein Haus, es ist mein Vermögen, es ist meine Zukunft. Ich muss es besitzen und ich muss darauf aufpassen. Und Tag ein, Tag aus ist der Stress und das chaotische Innenleben da und umgehend, das alles zu verwalten und zu beschützen, was wir besitzen. Die Motivation ist darin, da hinein zu investieren, weil es mir gehört, weil ich es besitze. Willst du Ordnung in deinem Leben haben, musst du deine Motivation überprüfen. Ob du getrieben bist und besitzt oder ob du ein berufener Mensch bist, der von Gott berufen ist und verwaltet. Er verwaltet. Jemand, der weiß, dass er Verwalter ist, kann am Tage, wo auf einmal alles weg ist, wie Hiob sagen, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Der Besitz, der Getriebene, wird Gott fluchen, undankbar sein. Und wenn die Dinge, die in seinen Händen sind, der Besitz, ist er glücklich. Wenn die Dinge gehen, geht er damit auch weg. Was bist du? Was bin ich? Zweites Merkmal des Menschen, der berufen ist. Berufene Menschen wissen, wer sie sind. Berufene Menschen wissen, wer sie sind. Johannes wusste ganz genau, wer er ist, und er bekannte es auch. Wisst ihr warum? Weil zuerst wusste er, wer er nicht ist. Und als diese Pharisäer zu ihm kamen, sagte ihnen Vers 28 aus Johannes 3, ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin von ihm her gesandt. Johannes wusste ganz genau, wer er ist und wer er nicht ist. Er wusste ganz klar, dass er nicht der Messias ist und entwickelte auch kein Messias-Syndrom. Er wusste ganz genau, was seine Aufgabe ist. Er ist die Stimme dessen, der in der Wüste ruft. Er ist der Wegbereiter. Und er war total glücklich und er war total erfüllt, das zu tun, für was er berufen war. Getriebene Menschen können ihre Rolle und ihre Identität nicht auseinanderhalten. Definieren sich durch das, was sie tun. Ihr Selbstwertgefühl ist nur dann groß, wenn ihr Ansehen und ihre Position hoch sind. Wenn jemand anderer größer wird oder es woanders schafft, der vielleicht die gleichen Kapazitäten hat, die gleichen Möglichkeiten hat, dann verschwindet auch das Selbstwertgefühl. Weil er getrieben ist und er definiert sich durch das, was er macht. Das gibt ihm Wert. Die Dinge um ihn herum. Oh, bei Johannes war das nicht so. Der berufene Mensch, er bekommt sein Selbstwertgefühl daraus, dass er eine Beziehung zu Jesus Christus hat. Er hat eine Beziehung zu Jesus Christus, das treibt ihn an. Und er ist ganz dankbar, das zu erfüllen, was Gott ihm gesagt hat. Der getriebene Mensch definiert sich durch den Erfolg. Wenn dieser Erfolg einbricht, dann bricht auch seine Identität damit ein. Ein weiteres Merkmal: Berufene Menschen kennen ihre Aufgaben. Vers 29 sagt hier Johannes, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes wusste ganz genau, er ist nicht der Bräutigam. Es wäre doch sehr peinlich, wenn jemand Trauzeuge ist und auf einmal, wenn das Brautpaar vorne steht und vielleicht die Antworten geben muss zu dem Ehebund, kommt er raus und fängt eine One-Man-Show dort vorne an. Problematisch, oder? Er hat ganz genau gewusst, er ist der Freund des Bräutigams. Er ist dort. Er ist dort, um zu bezeugen, wer der Bräutigam ist. Er ist dort, um eine Verbindung zu bringen zwischen Braut und Bräutigam. Aber er freut sich, weil er die Stimme des Bräutigams gehört. Und seine Aufgabe ist damit erfüllt. Er freut sich, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Deine Aufgabe zu kennen und die Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, gut zu erfüllen, ist in Gottes Augen Erfolg. Erfolg in Gottes Augen ist nicht, dass du 5000 Menschen zu Gott bekehrst. Ich weiß nicht, in deiner Karriere, in deinem Job, wo du bist, irgendwo hinzukommen, wo du vielleicht glaubst, dass das das Ziel ist, sondern Erfolg in Gottes Augen ist, dort, wo du bist, die Aufgabe, die er dir gegeben hat, gut zu erfüllen und dort zu bleiben. Das ist in Gottes Augen Erfolg. Ihm gehorsam zu sein. Dort, wo er dich haben möchte, solange er dich haben möchte und wie er dich haben möchte. Aber getriebene Menschen sind undankbar, weil sie messen sich mit anderen Menschen. Es ist ein gewisser Konkurrenzkampf. Schau, der hat es dort geschafft. Schau, der hat es bis zum Doktortitel geschafft. Schau, der hat in der Klasse bessere Noten, der hat die Matura besser abgeschlossen. Schau, der in der Gemeinde, der singt in der, im Jugendchor mit der Gitarre dort, Trompete und Gitarre gleichzeitig, macht Mission dort, predigt in 5 Sprachen, macht das, wow. Ich bin erst dann erfolgreich, wenn ich ihn toppe. No. Du bist dann erfolgreich, wenn du herausfindest, wozu dich Gott geschaffen hat, was deine Aufgabe ist und du sie gut machst. Und dich nicht von dem treiben lässt, was die anderen als Maßstab oder als Standard setzen. Eines Tages werde ich und werden wir gemeinsam vor Gott stehen und er wird uns nicht sagen, hey Ruben, warum warst du nicht wie? Er wird sagen, ich habe das für dich geplant, diesen Plan für dein Leben. Das wäre das Top. Warum hast du nicht gesucht, das herauszufinden? Und warum hast du nicht das gemacht, was ich dir gesagt habe zu tun? Du hast versucht, anderen Leuten nachzulaufen und zu tun, wie X oder Y im Leben zu handeln. Aber dein Platz, deine Aufgabe ist leer geblieben. Du wirst den Lohn bekommen, ich werde den Lohn bekommen, wenn ich das tue, was Gott für mich geplant hat. Jetzt sage ich ein Geheimnis. Es müssen nicht alle Doktor sein. Es müssen nicht alle Universitätsabschlüsse haben. Es müssen nicht alle predigen. Es müssen nicht alle singen. Aber es muss jeder seinen Platz herausfinden. Es muss jeder dort seine Arbeit machen, aus ganzem Herzen und hingegeben sein. Und dann funktionierst du. Wir haben ein so großes Problem mit Selbstwertgefühl. Und es scheint, dass diese krankhafte Epidemie der Gesellschaft auf uns überkommt. Und ich glaube, ein Problem ist genau das, weil wir messen uns an welchen Standards, die uns niemals Standard gegeben hat. Und du wirst immer mit dir undankbar sein, mit dir selber undankbar sein, wenn du immer etwas anderes sein möchtest, als das, was dich Gott geschaffen hat, zu sein und zu tun. Wir finden unser Selbstwertgefühl, wenn wir akzeptieren, was Gott für uns vorhat und das auch tun. Der letzte Gedanke, die berufenen Menschen sind Jesus hingegeben und können auch loslassen. Vielleicht ist das eine Sache, die mich an Johannes am meisten fasziniert. Dieser Mensch, über den Jesus dann sagt, dass es unter den Menschen, die aus der Frau geboren sind, also unter allen Menschen, die natürlichen Art und Weise geboren sind, ist keiner im Königreich Gottes, also ist keiner so groß wie er. Er hat eine Mission gehabt, das war die größte Mission unter den Menschen auf Erden, ihm den Weg vorzubereiten, Jesus den Weg vorzubereiten. Aber als seine Mission erfüllt war, auch wenn er noch so groß war, wusste Johannes loszulassen. Erst 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und er sagt dann bis vorher, diese meine Freude ist nun erfüllt. Ich habe für den Bräutigam die Hochzeitseinladungen vorbereitet und ausgeteilt. Ich habe gesagt, wer kommen wird. Und jetzt höre ich seine Stimme, dass er kommt. Ich freue mich. Ich habe den Weg vorbereitet. Ich mache mich jetzt klein. Ich verlasse jetzt die Bühne und lasse ihn kommen. Und meine Freude ist vollkommen. Oh, wie wunderbar. Zu wissen, loszulassen. Berufen von Jesus. Und Jesus so hingegeben zu sein und wollen, wenn sich die äußeren Faktoren ändern, sich nicht zu ändern. Wenn mir die äußeren Dinge weggenommen werden, dennoch voller Glück und voller Freude zu bleiben, weil ich Jesus gehöre, weil ich meine Freude aus ihm finde, weil ich meine Kraft aus ihm beziehe und nicht aus dem Erfolg. Andere Menschen hätten versucht, eine Revolte aufzumachen. Warte kurz, bestätige, dass du der Messias bist. Ich schmeiß hier den Laden. Warte mal, du kommst her. Der Kapitän geht mit dem Schiff unter, nicht? Und der Prediger geht mit der Kanzel unter, oder wie ist das? Das geht nicht. Wenn du mir das wegnimmst, dann ist es aus. Wenn wir meine Prüfung nicht schaffen, bricht die Welt zusammen. Wenn sich im Job was ändert, Katastrophe. Ich löse mich auf. Wenn meine Krankheit kommt, nicht alles so perfekt läuft, aus, erledigt sind wir. Nein. Unsere Ruhe ist im Herrn, in der Identität, dass wir Gottes Kinder sind und bleiben, egal was geschieht. Singen wir nicht, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst. Lob sei der Name des Herrn. Leben wir das? Leben wir das? Johannes blieb mit dem Blick nach oben. Auch als ich sein Umfeld verändert hat und ihm genommen wurde, was er getan hat. Er blieb voller Freude, weil er war gemeinsam mit dem Herrn Jesus verbunden. Getriebene Menschen brauchen immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr Erfolg, immer mehr Besitz, immer mehr Bestätigung, damit sie hingegeben sind, damit sie den Kopf oben haben. Berufene Menschen brauchen ihre Beziehung zu Jesus, ihre Verbundenheit mit Jesus, und das ist für sie genug. Ich komme jetzt zum Schluss und frage eigentlich eine Frage, die vielleicht die wichtigste heute Abend ist. Schön und gut, Unterschied zwischen berufenen und getriebenen Menschen. Aber wie wird man eigentlich zu einem berufenen Menschen? Wie wird man eigentlich zu einem berufenen Menschen? Wir sehen bei Johannes, dass er dem Ruf Gottes antwortete. Und es gibt ein ganz einfaches Statement hier im Lukas-Evangelium, das ich gelesen habe, Kapitel 3, mit Vers 1. Und diesem Statement ist, Vers 2. Da erging das Wort Gottes an Johannes, des Sohnes des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Umgegend. Johannes hörte den Ruf Gottes und er antwortete komplett dem Ruf Gottes. Es bedeutete für ihn totale Unterordnung. Es bedeutete von ihm, Mensch, Sohn eines Priesters zu sein, der sogar im Tempel dienen konnte, einer Familie, die im hohen Alter ein Kind bekommen hat. Wow, er war in der Liga von Abraham. Er war in der Liga von Abraham. Er war so ein Erfahrungskumpel mit Isaac. Und dieser Typ, Mensch, der sollte eigentlich laut Nepotismus nach seinem Vater auch in den Dienst gehen. Aber wohin geht er? Er geht in die Wüste. Er hat Gottes Ruf gehört und er ist ihm nachgefolgt, untergeordnet, voller Gehorsam und voller Hingabe. Wisst ihr, wir haben oft so ein Frank Sinatra-Christsein. Ihr kennt vielleicht das Lied I Did It My Way. Ja? Christsein. Ich war Christ, aber I Did It My Way. So möchten wir oft mit Gott spielen. Christ sein, aber Herr, ich gebe den Ton an. Ich möchte Christ sein, ich will dich hören, ich will dir dienen. Oh Herr, ich gebe mich dir hin. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton, aber ich gebe dir die Skizze, die ich ausdrücken soll. Auch das Muster, das ich haben möchte. Du machst alles, aber so wie ich will. Nein, so spielt das nicht. Man wird zu einem berufenen Menschen, wenn man bereit ist, dem Ruf Gottes zu antworten, wie er möchte. Mit vollkommener Hingabe, mit vollkommenem Aufgeben und demütig sein. Man kann sehr viel über das sprechen, aber ich möchte nur kurz darüber hinweg. Wir werden vielleicht in den nächsten Wochen ein wenig tiefer darauf eingehen. Und das Zweite, was bei Johannes wichtig war, die Wüste. Oh, Gott schickt ihn in die Wüste. Und wie wichtig die Wüste für ihn war. Wisst ihr, in der Wüste lernte Johannes so einiges über Trockenheit. Sehr heiß in der Wüste und sehr, sehr trocken. Und vielleicht lernte er auch dort ein bisschen über die Schwächen des Menschen, über die Gebrochenheit des Menschen, über die Limiten des Menschen. Die Wüste ist der Moment, wo du weit weg bist von all dem, was dich unterhalten kann und all das, was verstecken kann, was in deinem Leben unordentlich ist. Die Wüste ist der Ort, wo Gott dich hinbringt und dich bearbeiten möchte. Dort, wo es leise ist, so leise, dass du dein eigenes Bluten anhörst. Und du deine eigene Trockenheit erleben kannst und nicht mehr verstecken kannst unter dem Lärm der Stadt. In der Wüste lernt man auch totale Abhängigkeit von Gott. Er war total angewiesen auf den Herrn. Er hat von ihm gebraucht, Anweisungen zu bekommen. Er hat von ihm gebraucht, Nahrung zu bekommen. Vielleicht sogar Wasser. Vielleicht war es für ihn eine Wiederholung der Geschichte Israels, dass Gott ihm jeden Tag zeigen musste, wo er Wasser bekommt. Aber das war die Wüste von ihm. Abhängig sein von Gott. Und in der Wüste, die Wüste heißt Einsamkeit und Stille, um Gottes Stimme zu hören. Wenn ich oft Leute höre, die zugestöpselt sind in der U-Bahn und wo auch immer mit Musik und was auch immer, denke ich mir, wir sind Leute geworden, die unfähig sind, ruhig zu sein. Wir sind unfähig, um uns Ruhe zu akzeptieren. Ich habe sogar in Amerika ein verrücktes App gesehen. Das ist eine App, da kannst du allerlei Geräusche runterladen. Sei es Regen auf Blechdach, sei es Autobahnlärm. Und manche Amerikaner können nur schlafen, wenn sie das haben. Ich dachte, bist du wahnsinnig, habe ich mir gedacht. Ich bin froh, dass ich irgendwo in der Pampa in Nashville bin, in der Ruhe. Und die brauchen Autobahnlärm neben sich, um schlafen zu können. Das gibt's doch nicht. Wir sind Menschen geworden, die nicht mehr Ruhe haben können und Stille. Mal den Mund halten, mal Ruhe machen und mal nachdenken und Gott sprechen lassen. Aber nur genau dort erfährst du, was Gott mit dir vorhat, und nur genau dort bekommst du Ordnung in solchen Dingen. Sonst laufen wir herum wie ferngesteuerte Zombies, die kein Ziel haben, die keine Orientierung haben und in ihrem Leben keine Ruhe haben. Wenn du nicht aus deinem geordneten Inneren, aus Gott heraus Anweisungen bekommst, wird dich dein Umfeld formen. In dem, was sie machen wollen. In diesen Kriterien, in diesen Dingen verstehen wir und werden wir zu berufenen Menschen. Gottes Stimme voller Hingabe zu antworten und zu akzeptieren, in die Wüste zu gehen. Wann war das letzte Mal, dass du in der Wüste warst? Wann hast du zum letzten Mal Zeit für die Wüste gemacht oder mal Ruhe gemacht hast um dich herum und wirklich mal Zeit mit Gott verbracht hast? Vielleicht ist Zeit, ein bisschen in die Wüste zu gehen. Die Firma, die Schule, die Freunde, die Hobbys. Sie sind nicht auf Platz 1 in deinem Leben und in meinem Leben. Es ist Gott. Und dafür müssen wir uns Zeit machen und hingegeben sein. Ich wollte, dass wir noch in Gruppen zusammengehen, aber die Zeit ist zu Ende. Aber zumindest die nächsten Fragen können wir gerne mitnehmen. Und ich möchte, dass du dich fragst in deinem Leben, was motiviert dich überhaupt? Motiviert dich deine Beziehung mit Jesus heraus? Ist das deine Motivation, die dich antreibt und dich jeden Tag wachsen lässt? Oder motiviert dich der Erfolg? Outcome? Resultate? Neue Etappen? Neue Levels? Aufmerksamkeit? Applaus? Woher? Was motiviert dich und wozu bist du überhaupt Christ? Eine nächste Frage, warum tust du, was du tust? Oh, warte, aber man sagt das nicht, oder? Man macht einfach, oder? Man macht, weil... Nein, warum tust du, was du tust? Warum tust du es? Wenn du dein Leben ordnen willst, dann musst du dich das fragen. Eine nächste Frage, was erwartest du dir? Erwartest du dir Applaus von den Menschen oder Applaus von Gott? Resultate vor den Menschen oder... eine Beziehung mit dem Herrn. Dann eine letzte Frage. Wie würdest du reagieren, wenn du alles verlieren würdest? Mit was bleibst du? Wenn du das um dich herum verlierst, verlierst du dich selbst? Oder bleibst du mit dem Herrn und weißt, ich gehöre ihm und ich werde ihn eines Tages sehen? Ich lade dich ein, aufzustehen. Und in diesem Beginn des Jahres, des Gottesdienstes, möchte ich, dass du tief in dein Herz hineinschaust in dein Leben. Und ich will dich fragen, ob du dort Ordnung siehst. Das ist keine Yogastunde hier, ja? Mit Ordnung meine ich viel, viel mehr als nur, keine Ahnung, welche Glücksgefühle. Ich meine Ordnung und Frieden. Zuversicht. Manchmal ist eine solche Unordnung und so ein Lärm in uns, dass wir nicht mal die Sicherheit haben, dass Gott unsere Gebete hört. Weil es so laut ist. Wir gehen dahin, wir beten unsere Gebete, lesen der Bibel, aber haben keine Orientierung, was wir wollen eigentlich oder warum wir es machen. Und Gott lässt uns manchmal fühlen, wo wir stehen, indem die Umstände, in denen wir uns bewegen, ein bisschen sich ändern. Und wir sehen dann, wie instabil wir sind. Ein kleiner Dominostein ändert sich dort, in der Gesundheit. In der Arbeit, in der Schule, in der Familie. Und wir brechen zusammen. Und Gott zeigt uns dadurch, wer wir sind und wo wir stehen. Ich möchte, dass wir gemeinsam auf eine Reise gehen und das musst du privat auch machen, persönlich. Eine Reise in einem Wunsch, Gott näher kennenzulernen und ihm zu sagen, Herr, gib mir die richtige Motivation. Gib mir die Motivation, aus dir heraus die Welt und das Leben anzugehen. Jemand, der die Motivation aus Gott herausfindet, der bringt Ordnung auch in den Umständen außerhalb seines Lebens. Aber die Kraft, die Motivation kommt von innen, nicht von außen. Herr, gib uns Kraft, Ordnung zu machen und aus seiner Berufung heraus zu arbeiten und zu dienen. Nicht als einen Menschen, der getrieben ist. Er weiß nicht, woher er kommt, wo er hingeht, aber er läuft. Er läuft und läuft und läuft. Wisst ihr, manchmal habe ich im Leben auch so gefühlt. Und ich sage euch, es gibt keine Menschen, die von Anfang an bis zum Ende berufene Menschen sind. Jeden Tag ist eine Entscheidung zwischen dich treiben lassen oder als berufener Mensch zu leben. Jeden Tag, wenn du aufstehst, lässt dich entscheiden, lässt du dich als getriebener Mensch gehen und vom Leben beeinflussen und hin und her schaukeln oder lebst du aus der Perspektive eines berufenen Menschen, aus der Beziehung mit Gott heraus. Mein Vater hat mir ein etwas doofes Beispiel gegeben, aber so fühle ich mich manchmal, so habe ich mich gefühlt. Sie haben die nicht tierschützerfreundliche Aktivität manchmal gemacht, Streunern in Rumänien leere Dosen am Schwanz zu binden. So ein Hund, der eine leere Dose hört, die an seinem Schwanz hängt und klingt, wird eins tun. Er wird vor sich selber weglaufen, nicht wissen, vor was er wegläuft, nicht wissen, wohin er wegläuft und nicht wissen, wie er das Leben zu lösen hat. Vielleicht müssen wir aus dieser Perspektive hinaus einfach zum Herrn kommen und uns von ihm bearbeiten lassen. Lasst uns ins Gebet gehen, lasst uns unser Leben vor ihm bringen und lassen wir ihn bitten, dass er anfängt, an uns zu arbeiten. Ich kenne den Grad meiner Unordnung in meinem Leben. Sei dir deines Grades auch bewusst und lass Gott anfangen zu arbeiten. Wir beten.